Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserem neuen Podcast Labotalk News. Mein Name ist Alexandra Schierig und heute habe ich meinen Kollegen Marco Weiß zu Gast. Er ist Tierarzt bei uns in der klinischen Labordiagnostik mit wirklich technischer Affinität. Man findet ihn öfter im Labor mit Werkzeug in der Hand, irgendwo kopfüber an irgendeinem Gerät. Aber heute wollen wir uns über eine andere Leidenschaft seinerseits unterhalten, und zwar über die Harnelektrophorese. Marco, ich habe ja bis vor kurzem noch gedacht, Harnelfo, das ist doch was die Welt nicht braucht. Ich wurde bereits eines Besseren belehrt. Aber was ist dein Hauptargument? Wie kriegen wir den letzten skeptischen Kritiker dafür begeistert?
Ja, also Harn ist natürlich ein sehr wichtiges Untersuchungsmaterial für viele Untersuchungen. Viele denken ja immer nur am Blut, ja. Und speziell bei der Harnelektrophorese haben wir die Möglichkeit, wunderbar zwischen einer renalen Proteinurie zu unterscheiden, bei dem eben der Proteinverlust durch eine Funktionsstörung der Niere verursacht wird, oder auch eine postrenale Proteinurie, die ich zum Beispiel durch eine Entzündung von Harnwegen habe. Das ist eine Sache, aber die eigentliche Stärke von dieser Untersuchungsmethode ist, wir können diese renale Proteinurie nochmal unterscheiden und da gucken, ob es sich um eine tubuläre Proteinurie handelt oder eine glomeruläre.
Und das bringt mich jetzt bei meinem Patienten warum genau weiter?
Da kann ich dann eben so ein bisschen die möglichen Ursachen und Differentialdiagnosen besser unterscheiden. Und die sind ja relativ vielfältig. Es macht einen großen Unterschied für die Patienten, wo das Eiweiß herkommt, ja. Bei einer rein tubulären Proteinurie muss ich zum Beispiel mal an ein Fanconi-Syndrom denken oder auch eine toxische Schädigung der Tubuli. Da gab es in der Vergangenheit auch wirklich konkrete Vorfälle, und zwar mit Kauprodukten aus China importiert. Ja, da steht dann zwar immer Made in Germany drauf, aber das heißt immer nur, da werden sie umverpackt. Ja. Und diese Kauprodukte haben bei Hunden toxische Schädigungen der Tubuli verursacht, und das hat man dann im Sinne einer Proteinurie tubulärer Natur auch nachweisen können. Ja. Eine rein glomeruläre Proteinurie kommt häufig mit recht hohem Protein-Kreatinin-Quotienten vor. Bei Hunden müssen wir da an Krankheiten wie Leishmaniose oder Ehrlichiose denken. Bei der Katze die klassischen FIV, FFV, FIP-Erkrankungen. Das sind dann einfach Tiere, die aufgrund dieser Grunderkrankung eine immunmediierte Glomerulonephritis entwickeln können. Und die behandle ich natürlich anders als so eine klassische chronische Niereninsuffizienz. Ja? Aber auch die sehe ich in dieser Untersuchungsmethode, weil da habe ich in der Regel beides. Ich sehe die tubulären Proteine und ich sehe auch die glomerulären Proteine.
Und wie funktioniert das? Wie genau kann man die Proteine dann unterscheiden?
Ja, also technisch ist es so, das Prinzip ist ähnlich wie bei einer Serumelektrophorese. Ich trage den Urin unten an der Auftragsstelle auf und dann wird auf so einem Gel eine elektrische Spannung angelegt und je nach Molekülgröße und Ladung trennen sich diese Proteine dann, und ich habe dann eigentlich eine schöne Auftrennung von den ganz großen Proteinen, die eben nicht so weit wandern, bis zu den ganz, ganz kleinen, die dann eben am weitesten im Gel wandern. Und dann kann ich das mehr oder weniger unterscheiden. Wenn ich jetzt so Banden im niedermolekularen Bereich sehe, dann haben wir diese klassische tubuläre Proteinurie. Also die Proteine werden normal gar nicht gefiltert, weil sie zu klein sind. Die gehen immer physiologischerweise auch in die Niere, aber werden eben vom Tubulus dann rückresorbiert. Ja. Und das funktioniert dann einfach nicht mehr. Wenn wir Banden im hochmolekularen Bereich nur sehen, dann spricht das für eine glomeruläre Proteinurie. Das heißt, das Glomerulum kann diese hochmolekularen Proteine nicht mehr so zurückhalten. Das kann man sich wie so ein Sieb vorstellen. Und die gehen da dann einfach durch. Ja, und wie bereits schon erwähnt, es gibt auch beides in Kombination. Genau. Ja. Eine spezielle Geschichte ist im Zusammenhang mit der Harnelektrophorese noch zu erwähnen. Das sind die sogenannten freien Leichtketten, die wir auch ganz selten mal nachweisen, und die können einen Hinweis auf so eine Benz-Jones-Proteinurie geben.
Und das war doch eigentlich, Benz-Jones, das war doch eigentlich eher was ich mal im früheren Leben, war ich nämlich mal MTA, Und das hat tatsächlich beim Menschen ja eine große Rolle gespielt, aber beim Hund auch, oder? Kommen die nicht beim Multiple Myelom vor? Ist das der Test der Wahl für die Erkrankung dann oder wenn ich den Verdacht habe?
Das ist genau richtig. Also es ist ja eine sehr seltene Erkrankung, aber wir sehen sie tatsächlich ab und zu auch beim Hund und wir sehen sie auch ganz selten mal bei der Katze. Also wir haben auch 2-3 Mal im Jahr Katzenpatienten, wo wir diese Benz-Jones-Proteine finden. Und ja, die dienen zur Diagnose des Multiple Myeloms, aber es sind nur ein Baustein für die Diagnose. Das Patienten, Hunde und Katzen mit Multiple Myelom, das ist ähnlich wie der Humanmedizin. Da sehe ich in der Regel einen sehr hohen Protein-Kreatinin-Quotienten im Urin, für den ich aber keine Erklärung habe. Ja, also die haben keine Niereninsuffizienz oder sonst irgendwas. Da kommen viele dann drauf. Das ist häufig ein Zufallsbefund. In Tieren geht es auch nicht wirklich schlecht. Ja? Oder ich sehe gleichzeitig noch im Serum starke Verschiebungen hin zu den Globulinen mit einem sehr hohen Peak in der Beta- oder Gamma-Fraktion, den ich nicht erklären kann. Was in der Literatur immer wieder beschrieben wird, ist auch, dass man röntgenologisch Aufhellungen an den großen Röhrenknochen sieht, ja? Weil dieses Myelom ja im Knochenmark, wo die Blutzellen gebildet werden, Osteolyse verursacht. Das ist aber, was wir so in der Beratung mit den Kunden hören, ist das eher selten, dass da einer kommt, ich habe da mal gerönt und das sind die Röhrenknochen, sind irgendwie auffällig. Das ist eher so eine theoretische Geschichte.
Ich hatte tatsächlich mal einen im Notdienst mit Rückenschmerzen. Der hatte sowas dann. Also ist ja auch einen, ne? Insofern. Die Diagnose steht aber dann auch nicht nur mit der Harnelektrophorese, oder?
Ja, also wir sind natürlich bei so einer seltenen, aber schwerwiegenden Erkrankung auch so, dass wir sagen, wir wollen da wirklich ganz, ganz sicher sein, dass es dann auch wirklich diese Erkrankung ist. Wir wollen ja nicht die Patientenbesitzer unnötig beunruhigen. Deswegen bieten wir, wenn wir da so einen Verdacht in der Harnelektrophorese auf eine Benz-Jones-Proteinurie haben, auch noch einen Bestätigungstest an, der das dann sozusagen nochmal einzeln nachweist. Und somit kann ich dann schon mit sehr, sehr hoher Sicherheit sagen, ob das diese Erkrankung ist oder nicht.
Dann, Marco, wirklich. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Zum einen Untersuchungsmaterial, ist klar.
Ja, also Harn, 1 Milliliter ist in der Regel ausreichend für eine Harnelektrophorese, würde dann auch noch reichen, wenn man danach noch irgendeinen Bestätigungstest machen wollte oder einen Protein-Kreatinin-Quotient. Also da brauchen wir wirklich nicht viel.
Das ist gut. Und gibt es irgendwas zu beachten? Muss das gekühlt oder gefroren werden?
Nö, da muss man eigentlich nichts Spezielles beachten. Wir haben den Hahn immer gerne möglichst frisch und der sollte halt nicht schon mehrere Tage rumstehen, weil dann einfach aufgrund der bakteriellen Kontamination die Untersuchung nicht mehr so optimal funktioniert.
Und welche Art von Hahn eignet sich da am besten? Sollte ich Zystozentese-Hahn nehmen oder ist das auch nicht so wichtig?
Das spielt tatsächlich auch keine Rolle, weil wir in dem Sinn auch diese Proteine aus dem unteren Harntrakt nicht mitmessen. Also es geht auch aufgefangener Mittelstrahlurin, es geht auch Katheterurin. Wie gesagt, Hauptsache frisch.
Praktisch, dann ist es ja wirklich wenig invasiv. Wie lange dauert denn die Untersuchung, wenn der Harn bei uns angekommen ist?
Ja, also in der Regel muss man so mit 3 bis 4 Werktagen rechnen, weil wir natürlich auch immer mehrere Proben auf einmal ansetzen. Und was man dann auch noch berücksichtigen muss, jede Probe muss individuell ausgewertet und beurteilt werden. Also sitzt wirklich ein Tierarzt, also oft ich, schaut sich dieses Bandenmuster an. Da braucht man auch ein bisschen Erfahrung, dass man dann wirklich das auswerten kann. Und das kostet eben auch etwas Zeit.
Ja. Vielen Dank, Marco, für den Überblick. Und Sie hören auch beim nächsten Mal gerne wieder rein vom Labor direkt ins Ohr.
Vielen Dank. Ja, tschüss, auch von meiner Seite. Ja.